Heute startet ja ein neues Sonntagsquattro und hier haben wir das Gesamtthema Bilder von der Gemeinde. Wissen Sie, warum ich die Bibel so liebe? Oh, ist egal, lass nur. Alles klar. Ja, sehr gut. Also, Bilder von der Gemeinde. Wissen Sie, warum ich die Bibel so sehr liebe? Weil sie ein Bilderbuch ist. Es gibt natürlich noch tausend andere Gründe, die Bibel zu lieben, aber das ist einer davon. Nicht der beste, aber doch ein sehr guter Grund. Die Bibel ist ein Buch voller Bilder. Die Bibel ist auch ein Geschichtenbuch, ein Buch voller Geschichten. Wenn Leute sagen, die Bibel sei so etwas wie eine Ansammlung von Dogmen, staubtrocken und todlangweilig, dann kann das eigentlich nur daran liegen, dass sie sie noch nie gelesen haben. Denn die Bibel ist das genaue Gegenteil. An der Bibel ist alles lebendig und anschaulich. Jede Lehre, die die Bibel verkündet, ist mit konkreten Personen verknüpft, mit konkreten Ereignissen. Die Briefe, die Paulus schreibt, das sind nicht einfach Lehrsätze und Ermahnungen aneinandergereiht, sondern das hat immer mit Personen und Situationen zu tun, ist alles hoch anschaulich und hochspannend. Die Bibel ist ja nicht einfach in den Köpfen von ein paar klugen religiösen Denkern entstanden. Sie hat ihren Ausgangspunkt darin, dass Gott an bestimmten Menschen gehandelt hat, zu ihnen geredet hat und in der Person von Jesus Christus ist er sogar mitten unter uns gewesen, hat unter uns gelebt, hat mit Menschen geredet, an Menschen gehandelt. Und diese Dinge wurden dann niedergeschrieben und machen den Inhalt der Bibel aus. Die Bibel beruht auf Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Und außerdem informiert uns die Bibel über Dinge, die zu Gottes Welt gehören. Dinge, die uns von Haus aus fremd sind. Und das tut sie nicht mit abstrakten theologischen Lehrsätzen, sondern sie tut das so anschaulich wie nur möglich, zum Beispiel indem sie Bilder verwendet, Vergleiche. Wir haben ja schon mal eine Predigtreihe gehabt über Bilder vom Reich Gottes. Da hat Jesus eine Geschichte nach der anderen erzählt, um komplizierte Sachverhalte und Vorgänge bildhaft zu verdeutlichen. Bilder haben ja den enormen Vorteil, dass sie eben auch komplizierte Sachverhalte anschaulich machen. Unter einem Bild können wir uns was vorstellen. Ein Bild weckt Emotionen. Ein Bild bleibt uns im Gedächtnis, ganz anders als irgendwas Abstraktes. Nehmen wir die Gemeinde. Es soll ja um die Gemeinde gehen. Davon soll unsere ganze Predigtreihe handeln, von der Gemeinde. Ich meine jetzt natürlich nicht eine politische Gemeinde, zum Beispiel die Gemeinde Ödwil, in der meine Frau und ich leben. Ich denke an die Gemeinde von Jesus Christus. Als Jesus Christus vor 2000 Jahren in unsere Welt kam und begann, im Auftrag Gottes zu reden und zu handeln, da gab es die Gemeinde noch nicht. Jesus selber hat sie ins Leben gerufen. Er hat diese Institution gegründet. Das war etwas Brandneues. Aber was ist eigentlich die Gemeinde genau? Wenn wir jetzt die Aufgabe hätten, jeder so auf einem Stück Papier, den Begriff Gemeinde zu definieren, wie würde unsere Definition aussehen? Die Gemeinde, das sind alle, die an einem christlichen Gottesdienst teilnehmen, zum Beispiel so. Stimmt irgendwie nicht ganz, denn an einem christlichen Gottesdienst können ja zum Beispiel auch Atheisten teilnehmen. Hoffentlich nehmen sie teil, sind nicht verboten. Aber die gehören eigentlich nicht zur Gemeinde. Nicht so, wie wir das verstehen. Oder eine andere Definition. Die Gemeinde, das ist die unterste, die kleinste Verwaltungseinheit eines christlichen Verbandes. Also zum Beispiel unsere FEG Zürich-Helvetia-Platz ist ein Teil des Bundes FEG Schweiz. Das haut auch nicht so ganz richtig hin. Wo bleiben dann die anderen Verwaltungseinheiten? Und sowieso, das klingt ein bisschen spröde, das klingt bürokratisch. Die wesentlichen Dinge, die kommen bei der Definition gar nicht zur Sprache. Nehmen wir nochmal einen Anlauf. Die Gemeinde, das sind auf der ganzen Welt alle, die an Jesus Christus glauben. Das klingt jetzt schon viel besser. Jetzt ist der Kern der Sache angesprochen, Glaube an Jesus. Aber dafür fehlt jetzt hier wieder ein anderes wichtiges Element, nämlich der konkrete Zusammenhalt, dass diese Christen zusammenkommen für die Unterweisung, fürs Gebet. Die Gemeinde besteht ja nicht aus lauter Einzelgängern, irgendwo verstreut über die Welt, lauter Solo-Christen. Wir merken, wie schwierig es ist, eine knappe und gleichzeitig ausgewogene Definition von Gemeinde zu formulieren. Eigentlich müsste doch das Neue Testament solch eine Definition liefern. Aber das Interessante ist, man sucht vergeblich danach. Also ich weiß keinen Satz, wo einfach so steht, die Gemeinde, das ist, und dann ist mit einem Satz alles zusammengepackt, was die Gemeinde ausmacht. Fehlanzeige. Die Bibel geht anders vor. Sie serviert uns eine Vielzahl von Bildern, mit denen sie die Gemeinde beschreibt. Zum Beispiel das Bild von der Verlobung, das Bild von Braut und Bräutigam. Das ist unser heutiges Thema. Verlobung, Braut und Bräutigam, das ist total anschaulich. Da assoziieren wir sofort eine ganze Reihe von Dingen, die genau auf die Gemeinde zutreffen. Wir kommen noch darauf. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer ansehen. Oder ich nehme mal nur schon die Themen, die demnächst dann dran sind, vorweg. Der Körper. Das Bild vom Körper. Jesus ist der Kopf, die Gemeinde ist sein Leib und die einzelnen Gemeindeglieder sind die Körperglieder. Und jeder hat wieder eine andere Aufgabe und das Ganze funktioniert nur, wenn alles ineinander greift und wenn jeder zum Wohl für die anderen da ist. Oder das Bild von der Schafherde. Die Gemeinde hat einen Hirten, der für sie sorgt. Die Schafe dürfen ihm bloß nicht davonlaufen. Oder das Bild vom Tempel. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem man zusammenkommt, um in Gottes Nähe zu sein, um von ihm zu lernen, um ihn anzubeten, um die Mitchristen noch besser kennenzulernen. Schafherde. Das sind Bilder, die wir uns in den nächsten Sonntagen ausführlich zu Gemüte führen wollen. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Bildern von der Gemeinde, zum Beispiel das Bild von der Gemeinde als Familie. Ein Vater, Brüder und Schwestern. Es gibt das Bild von den Reben am Weinstock. Oder die Gemeinde als eine Priesterschaft, die Gott Opfer darbringt. Ich habe jetzt einfach mal für dieses Sonntagsquattro 4 besonders markante, besonders aussagekräftige Bilder gewählt. Eins muss man bei all diesen Bildern im Auge behalten. Bilder sind Bilder. Sie bilden die Wirklichkeit ab oder wenigstens einen Teil der Wirklichkeit. Sie weisen auf einen Aspekt der Wirklichkeit hin, aber sie sind nicht die Wirklichkeit selber. Was ist das? Eine Kuh. Die Antwort habe ich erwartet, aber ist das wirklich eine Kuh? Das ist doch einfach ein Stück Leinwand mit ein paar farbigen Lichtpunkten drauf. Versuchen Sie mal, diese Kuh zu melken. Spätestens dann merken Sie, dass das nicht die Wirklichkeit ist. Das ist nur ein Bild von einer Kuh. Bilder sind nicht die Wirklichkeit. Bilder sind Abbilder der Wirklichkeit. Und das hat zur Folge, dass sie auch sehr unterschiedlich eingesetzt werden können, sehr vielseitig. Man kann dasselbe Bild sogar für völlig gegensätzliche Dinge verwenden. Hier haben wir eine Schüssel voll Sauerteig. Der Sauerteig ist in der Bibel manchmal ein Bild für das Böse. Das Böse, von dem sich das Gute leider so schnell anstecken lässt, wie der Süßteig vom Sauerteig. Aber manchmal ist Sauerteig in der Bibel auch ein Bild für etwas Gutes, zum Beispiel für das Reich Gottes, das alles durchdringt. Es fängt klein an und nach erfasst es die ganze Welt. Oder der Löwe. Der Löwe ist im Neuen Testament ein Bild für den Teufel, der umhergeht und sich seine Opfer sucht. Aber es ist auch ein Bild für Jesus, den Gegenspieler des Teufels, den, der den Teufel besiegt hat. Jesus ist der Löwe von Juda. Sehen Sie, dasselbe Bild kann für völlig gegensätzliche Sachen verwendet werden, eben weil es nur ein Bild von der Wirklichkeit ist und jeweils nur einen Aspekt herausstellt. Und das Ganze gilt dann ja auch umgekehrt. Man kann sehr unterschiedliche, beinahe gegensätzliche Bilder für dieselbe Sache verwenden. Jesus wird an einigen Stellen der Bibel als Hohepriester beschrieben und an anderen Stellen als Opferlamm. Der Hohepriester ist doch der, der das Opfer darbringt. Wie kann einer gleichzeitig das Opfer darbringen und das Opfer sein? Schlachtet Jesus jetzt oder wird er geschlachtet? Oder Jesus wird als König dargestellt und er wird als Sklave dargestellt. Beides zusammen geht doch nicht. Er wird als Hirte dargestellt und als Schaf, Opferschaf. Oder denken Sie an diese vier Bilder, die ich für die Gemeinde ausgesucht habe, für unser Sonntagsquattro. Die Gemeinde ist die Braut von Jesus, die Verlobte. Und dann, nächsten Sonntag, gucken wir uns an, die Gemeinde ist der Körper von Jesus. In der Wirklichkeit geht das nicht beides. Ich kann entweder Braut sein, dann stehe ich dem Bräutigam gegenüber, oder ich bin sein Körper. Aber beides gleichzeitig geht nicht in der Wirklichkeit. Das geht nur auf der Bildebene. Oder übernächsten Sonntag, die Gemeinde ist die Herde Gottes. Und dann, sie ist sein Tempel. Eine Herde besteht aus Lebewesen, die wandern von Ort zu Ort. Ein Tempel besteht aus toten Steinen und der steht, wo er steht. Wie gesagt, in der Wirklichkeit kann man nicht beides gleichzeitig haben. Man kann nicht gleichzeitig Herde und Tempel sein, Braut und Körper. Aber auf der Bildebene passt das sehr wohl zusammen. Und eigentlich ist die Gemeinde von Jesus alles zusammengenommen. Sie ist alles zugleich, seine Verlobte, sein Körper, seine Herde, sein Tempel. Die Bilder widersprechen sich nicht, die ergänzen sich. Und jedes Bild trägt einen Teilaspekt zum Ganzen bei. Kein Bild kann das Ganze vollständig erfassen. Wenn wir alle vier Bilder und auch noch all die anderen zusammennehmen, dann entsteht eine wunderbar abgerundete Darstellung von dem, was die neutestamentliche Gemeinde ist. Eine Darstellung, die uns viel intensiver, viel nachhaltiger im Gedächtnis bleibt, als irgend so eine komplizierte und abstrakte theologische Definition. Und deshalb liebe ich die Bibel, weil sie uns Bilder liefert, weil sie anschaulich ist, weil sie nicht einfach abstrakt daher redet wie die Philosophen, die sich einfach was ausdenken, sondern weil sie mitten ins Leben greift und dafür sorgt, dass wir wirklich verstehen, um was es geht. Vielleicht hat Sie das alles jetzt ein bisschen gelangweilt, und zwar einfach, weil das ja irgendwo selbstverständlich ist, was ich gesagt habe. Da habe ich Ihnen gar nichts Neues gesagt, das wissen wir. So ist das ja mit Bildern. Aber wissen Sie, so selbstverständlich ist das halt doch wieder nicht. Zumindest nicht für alle. Ich habe schon Leute getroffen, denen war das überhaupt nicht klar. Als Jugendlicher habe ich eine Zeit lang in einer, ja, ich würde heute sagen, in einer abstrusen christlichen Gemeinschaft verbracht. Die haben ziemlich bizarre Lehren verbreitet. Ich will Ihnen die gar nicht alle aufzählen. Aber eine dieser Lehren war zum Beispiel die, weil die Braut des Bräutigams nicht gleichzeitig der Körper des Bräutigams sein kann, muss es zwei verschiedene neutestamentliche Gemeinden geben. Das wurde dort gelehrt. Es gibt die Brautgemeinde und es gibt die Leibesgemeinde, so hat man das bezeichnet. Die Brautgemeinde, das sind zwar auch Christen, aber die Brautgemeinde steht Jesus nicht ganz so nah wie die Leibesgemeinde. Ist irgendwo logisch, ja, wenn man das so aufteilen will. Die Leibesgemeinde, das sind Christen, die nicht einfach nur an Jesus glauben, sondern die darüber hinaus auch tiefe Einsichten in Gottes Lehre gewonnen haben. Zum Beispiel eben die Einsicht, dass Brautgemeinde und Leibesgemeinde zwei Paar Stiefel sind. Ja. Sie merken, diese abstrusen Lehren hätte man gar nicht erst erfinden können, ja, wenn man eine Predigt wie diese gehört hätte. Damals habe ich selber noch nicht so weit gedacht und das hat mir alles Eindruck gemacht. Ja, ist alles Kram und Kabis. Die Unterscheidung zwischen Bild und Wirklichkeit ist grundlegend, damit wir die Bibel richtig lesen. Und sie hilft nicht nur, verkehrte Lehren zu verhindern, sondern sie hilft auch bei der richtigen Auslegung. Jetzt nehmen wir nochmal das Bild von der Gemeinde als Braut, als Verlobte von Jesus. So schön dieses Bild ist, es hat gewissermaßen einen eingebauten Nachteil. Nämlich, der einzelne Christ wird dabei nicht erfasst. Das Bild von der Gemeinde als Braut ist ja ein Kollektiv. Eine Braut, eine Person, die sozusagen dem Bräutigam gegenübersteht. Aber diese eine Braut, die besteht ja in der Wirklichkeit aus vielen einzelnen Personen, aus verschiedenartigsten Individuen. Und die sind keineswegs alle genau gleich treu ergeben ihrem Herrn. Das sind keineswegs alles gleich treue Nachfolger von Jesus. Und an der Stelle versagt das Bild. Man kann das nicht aufschlüsseln auf die einzelnen Personen, wenn man von Treue redet und Hingabe und Vorfreude. Wenn man den einzelnen Christen unter die Lupe nehmen will, da muss man ein anderes Bild wählen. Sie kennen alle dieses berühmte Gleichnis aus Matthäus 25 von den 10 Brautjungfern oder 10 Jungfrauen, wie es bei Luther heißt. 10 Brautjungfern. Dort sagt Jesus, wenn der Menschensohn kommt, damit meint er sich selber, wenn Jesus kommt, der Menschensohn, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Jetzt frage ich Sie, wer sind denn diese Brautjungfern? Die Braut, das können sie ja eigentlich nicht sein. Die Braut, die ist ja irgendwo im Hochzeitssaal beim Bräutigam. Und sowieso, Brautjungfern sind ja nicht die Braut. Sind dann die Brautjungfern vielleicht gar keine Christen? Sicher sind das Christen. Sicher sind das Christen. Die Brautjungfern ersetzen in dieser Geschichte sozusagen die Braut. Die Braut kommt gar nicht vor. Lesen Sie das ganze Gleichnis. Von der Braut ist nirgends die Rede. Die Braut ist gewissermaßen ersetzt durch die Brautjungfern, die dann eben auch in den Saal kommen und dann bei der Feier dabei sind. Jesus jongliert gewissermaßen mit diesem Bild von der Hochzeit. Jesus weiß ja, dass nicht alle seine Nachfolger die gleiche Sehnsucht und die gleiche Bereitschaft haben, auf seine Rückkehr zu warten. Und deshalb wählt er ein bisschen ein anderes Bild, wo er jetzt jeden Christen einzeln ansprechen kann. Jeder soll sich prüfen, gehöre ich zu den Klugen? Bin ich vorbereitet, wenn Jesus kommt? Diese Unterscheidung zwischen törichten Christen und klugen Christen, die funktioniert nicht beim Bild von der Braut, eben weil das nur eine Person ist. Und jetzt wählt Jesus das Bild von den Brautjungfern und plötzlich hat er eine Vielzahl von Personen. Jetzt kann er an jeden Christen persönlich appellieren. Das gilt genauso für das Gleichnis von der Einladung zum Hochzeitsmahl, Matthäus 22. Diese Leute, die dann geladen werden und die in den Saal kommen, das sind die Christen. Das sind die, die sozusagen die Hochzeit mit Jesus feiern. Auch da wieder ein Bild, das die individuelle Verantwortung betonen kann. Man spricht von Hochzeit, aber nicht von der Braut, sondern eben von den Geladenen. So kann man mit Bildern jonglieren, je nachdem, welcher Aspekt im Vordergrund steht. So, das waren jetzt alles sozusagen Vorrede zu unserem Bild von der Verlobten und zu den anderen Bildern, die dann noch kommen an den nächsten Sonntagen. Und jetzt gehen wir endlich ganz konkret zu unserem ersten Bild von der Gemeinde, die Verlobte. In biblischer Zeit hatte Verlobung einen anderen Stellenwert als heutzutage. Wenn man sich heute mit jemandem verlobt, dann verspricht man zwar diesem jemand, ihn zu heiraten, aber rechtlich bindend ist das nicht. Man kann sich wieder entloben. Das mag total schmerzhaft sein, aber unsere Gesetze verbieten das nicht. Damals war eine Verlobung ein rechtsverbindliches Eheversprechen. Man konnte eine Verlobung nur auflösen, indem man die Scheidung einreichte. Das ist also sehr viel anders als heutzutage. Verlobte waren grundsätzlich aneinander gebunden. Der die Verlobung einging, der junge Mann zahlte den Brautpreis bei der Verlobung und damit war die Sache geritzt. Es gab kein Auseinander mehr. Der ganze Unterschied zwischen Verlobung und Heirat bestand darin, dass die junge Frau eben erst nach der Hochzeit zu ihrem Mann zog. Solange sie noch verlobt war, wohnte sie immer noch bei ihren Eltern. Aber sie war rechtlich seine Frau. Das ist wichtig für unser Bild von der Verlobung. Wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde die Braut von Jesus ist, die Verlobte von Jesus, dann drückt sich da kein Vorbehalt aus, keine Unsicherheit. Kommt es vielleicht womöglich irgendwann mal zu einer Entlobung? Muss ich befürchten, dass Jesus es sich eines Tages anders überlegt, dass er mich in die Wüste schickt und sich eine andere Frau wählt? Jesus hat sich die Gemeinde als Braut erwählt und das ist absolut verbindlich. Dabei bleibt es in alle Ewigkeit. Hier haben wir das Erste, was wir von diesem Bild der Verlobung lernen können und was dieses Bild besonders betont: Gottes Liebe und Gottes Treue zu uns. Dazu eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Hosea 2, Vers 21 und 22. Da sagt Gott Folgendes: Ich werde mich mit dir verloben für immer und ewig. Ich werde mich mit dir verloben in Recht und Gerechtigkeit, in Liebe und Erbarmen. Ich werde mich mit dir verloben in Treue. Nochmal, wenn Gott hier sagt, ich werde mich mit dir verloben, dann spricht er einen offiziellen Rechtsakt an. Das geschieht nicht hinter verschlossenen Türen und da wissen nicht nur diese beiden was davon. Das war offiziell und das war verbindlich. Der Mann zahlte den Brautpreis und damit war das Mädchen rechtlich seine Ehefrau. Und er konnte sie von da an jederzeit zu sich nach Hause holen. Das Interessante an dieser Bibelstelle ist, dass hier auch ein Brautpreis genannt wird, aber nicht Geld oder Naturalien. Was wird hier als Brautpreis genannt? Etwas viel Besseres: Recht und Gerechtigkeit, Liebe und Erbarmen und Treue. Man könnte diesen Vers, um das ein bisschen deutlich zu machen, ungefähr auch so übersetzen: Ich werde die Ehe mit dir schließen für immer und ewig. Mein Brautgeschenk für dich sind mein Recht und meine Gerechtigkeit, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Also Jesus verpflichtet sich, seiner Verlobten, seiner Ehefrau treu zu sein und alles in sie zu investieren, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, sein Erbarmen, alles das. Das ist sein Brautpreis, das zahlt er, damit wir seine Frau werden als Gemeinde. Das ist ungeheuerlich. In der Offenbarung, da wird die Braut noch ein bisschen genauer charakterisiert. Da kommt dieser wunderschöne Ausdruck vor, dass die Gemeinde die Braut des Lammes ist. Offenbarung 19, Vers 7. Das Lamm ist natürlich Jesus. Und zwar Jesus Christus als der Gekreuzigte. Jesus wurde zum Tod verurteilt, obwohl er nie eine Sünde begangen hatte. Er hat sich sozusagen, er hat an unserer Stelle die tödlichen Folgen der Sünde getragen. Er war das Opferlamm. Und jetzt heißt es, die Gemeinde ist die Braut des Lammes. Mit anderen Worten, zur Gemeinde gehören alle die, die sich von Jesus ihre Schuld vergeben lassen, die ihr Leben ihm anvertrauen, die sich bemühen, so zu leben, wie er das möchte. Die Braut des Lammes, das sind alle, die Jesus, dem Lamm, auf seinem Weg folgen. Hingegen nicht zum Lamm, nicht zur Braut des Lammes gehört, wer auf seine eigenen Leistungen baut, statt auf die von Jesus. Wer auf seine eigenen Leistungen baut, um damit bei Gott akzeptiert zu sein und in den Himmel zu kommen. Oder vielleicht der, der denkt, es wird schon alles irgendwie gut werden. Ohne Jesus wird nichts gut. Mit Jesus wird alles gut. Und zu Jesus gehören auch nicht die, die jetzt irgendeine andere Religion haben und denken, das wird Gott schon akzeptieren. Gott ist Gott. Nein, es ist die Braut des Lammes, die Braut von Jesus. Da haben wir übrigens auch wieder so ein unglaublich überraschendes Bild. Braut des Lammes, diese Kombination von zwei Metaphern, die eigentlich ja gar nicht zusammenpassen. Braut und Lamm, ein Mensch kann ja nicht die Braut eines Tieres sein, aber wenn wir von den Bildern weggehen und die Wirklichkeit dahinter sehen, dann passt das alles haargenau und die Bilder sind unheimlich sprechend, weil sie mit einem Ausdruck so viel sagen. Viel mehr als nur Braut von Jesus. Mit Lamm wird alles gesagt, was eben ausmacht, dass ich zur Braut, dass wir als Gemeinde zur Braut werden, warum uns Jesus annimmt. Ja, Braut des Lammes, dieser himmlische Bräutigam, der hat seine Verlobte lieb. Deswegen hat er sie ja zu seiner Braut gemacht. Wissen Sie, im Alten Testament, da war es immer der Mann oder die Familie des Mannes, die um die Frau warb. Der Mann suchte sich ein Mädchen zur Frau. Und das steht hier im Hintergrund. Dass wir als Gemeinde Gottes Verlobte sind, das haben nicht wir so bestimmt. Das war nicht unsere Wahl. Das ist ganz und gar Gottes Geschenk an uns. Gott hat uns gesucht. Gott hat uns gefunden. Gott liebt uns. Er liebt uns so, dass er sich mit uns verbindet und dass wir seine Frau werden sollen. Er hat Freude an uns. Er möchte so viel wie möglich mit uns zusammen sein. Genau wie ein junger Mann sich unbändig freut über sein Mädchen und jede Minute mit ihr verbringen möchte. Das gibt es in Jesaja 62, Vers 5, ein wunderschönes Wort dazu. Wie sich ein junger Mann mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Oder sehen wir uns nochmal eine neutestamentliche Stelle an, die ebenfalls von der Braut redet. Aus Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also wieder wird die Gemeinde mit einer Frau verglichen und Jesus liebt diese Frau. Das ist seine Verlobte, das ist seine Braut. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Jesus hat in diese Braut investiert. Er hat alles für sie getan, sogar sein Leben hergegeben, damit sie seine Braut wird. So lieb hat er uns. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Jesus selber sorgt dafür, dass wir im schönsten Hochzeitsgewand mit dem schönsten Schmuck einmal vor ihn treten können, bildlich gesprochen. Und deswegen vergibt er uns unsere Schuld, deshalb begleitet er uns, deshalb macht er uns aufmerksam auf den richtigen Weg und warnt uns vor verkehrten Wegen, damit wir ihm immer näher kommen und damit wir mal würdig sind, eingelassen zu werden in diesen Hochzeitssaal. Und noch etwas, der himmlische Bräutigam bleibt seiner Verlobten treu. Gott hat sich ja diese Frau ausgesucht und dabei bleibt es, Punkt. Wenn es irgendeinen treuen Ehemann gibt, dann ist das Gott. Gott hat sich festgelegt, meine Braut, das sollen die sein, die Jesus nachfolgen, die Braut des Lammes. Und Gott wird dieses Konzept nicht umstoßen. Er wird nicht plötzlich beschließen, dass zum Beispiel all diejenigen zu seiner Gemeinde gehören, die sich anstrengen, etwas Gutes zu tun. Oder die sagen, Hauptsache, ich glaube an irgendeinen Gott. Hauptsache, ich bin religiös. Gott wird nicht sagen, ach, die Leute sind mir plötzlich lieber als die, die an Jesus glauben. Das soll jetzt meine Gemeinde sein. Gott wird dieses Konzept nie mehr umstoßen, dass seine Gemeinde die sind, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Es bleibt dabei, die Gemeinde ist die Braut des Lammes. Gott hält seiner Verlobten die Treue. Er steht zu ihr, er hilft ihr, er bringt sie Schritt um Schritt dem Ziel näher. Das war mein erster Punkt, das, was Gottes Seite betrifft. Das Bild von der Verlobung bringt Gottes Gnade uns gegenüber zum Ausdruck. Seine Freude an uns und seine Liebe und Treue zu uns. Und jetzt das, was uns betrifft. Das Bild von der Verlobung, das spricht auch von unserer Liebe und von unserer Treue. Wenn wir als Gemeinde die Verlobte von Jesus sind, dann sind wir aufgefordert, Jesus zu lieben und ihm treu zu sein. Wir sind aufgefordert, uns an seiner Liebe und an seiner Treue ein Beispiel zu nehmen. Damals war eine junge Frau von dem Augenblick an, wo ihr Mann sich mit ihr verlobte, ihm zur Treue verpflichtet. Jetzt durfte sie keinen anderen mehr haben, keinen anderen mehr wählen. Sie war einen Bund mit ihm eingegangen und dieser Bund war verbindlich. Und genauso sind wir einen Bund mit Jesus eingegangen. Wir haben Ja zu ihm gesagt. Wir haben gesagt, ab jetzt gilt dir unsere ganze Liebe und Hingabe. Ab jetzt gehört unser ganzes Leben dir. Mach du daraus, was du möchtest. Wir möchten dich ehren mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun. Wir haben sogar den Namen von Jesus angenommen. Wir nennen uns Christen. Das verpflichtet uns. Das ist verbindlich. Jetzt darf unser Herz keinem anderen mehr gehören. Unsere ganze Loyalität gilt Jesus. Im Alten Testament klagt Gott immer wieder darüber, dass sein Volk Israel, das er sich damals zur Frau erwählt hat, ihm untreu geworden ist. Sie haben gewissermaßen ihrem Ehemann den Rücken gekehrt und haben sich anderen Göttern an den Hals geworfen, haben Götzen schöne Augen gemacht. Und die Bibel nennt das Ehebruch. Das ist natürlich ein Bild für das, was hier passiert. Diese Ehefrau Gottes verstößt ihren Ehemann, der doch alles Gute in sie investiert hat, ohne den sie überhaupt nicht da stünde, wo sie steht. Und sie bricht die Ehe mit ihrem Ehemann, mit Gott. In Jeremia 3,20, das ist nur eine von Dutzenden von Stellen, wo dieses Bild verwendet wird vom Ehebruch zwischen Gott und Mensch. Wie eine Frau, die einen Liebhaber findet und ihrem Mann untreu wird, so hast du, Israel, mir die Treue gebrochen. Und nicht wahr? Auch wir als neutestamentliches Volk Gottes stehen in der Gefahr, uns von Jesus abzuwenden, gewissermaßen unsere Verlobung aufs Spiel zu setzen. Paulus hat das einmal sehr drastisch und sehr plastisch folgendermaßen beschrieben. Das ist eine bisschen längere Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2 und 3. Aber wieder das Bild von der Braut, achten Sie mal drauf. Ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch. Das schreibt er an eine bestimmte Ortsgemeinde, die von Korinth. Ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Also, wir sind nicht gefeit vor der Gefahr, Jesus untreu zu werden, sozusagen mit anderen Göttern zu liebäugeln, unser Herz an etwas anderes als an Gott zu hängen. Und deswegen warnt Paulus und deswegen setzt sich Paulus mit all seinen Kräften ein, dass die Gemeinde eine reine Braut ist, dass er Freude haben kann, sie Jesus sozusagen mal vorzustellen. Schau hier, das ist deine Braut, dafür habe ich gearbeitet. Übrigens, die Treue, die von uns gefordert ist nach diesem Bild von der Verlobung, die bewährt sich gerade an dem Umstand, dass wir jetzt noch von Jesus getrennt sind. Überlegen Sie mal, Treue hat ja immer mit Distanz zu tun. Mit räumlicher Distanz, mit zeitlicher Distanz. Am Beispiel von Ehegatten gesagt, wenn Herr Mustergatte neben seiner Frau auf dem Sofa sitzt, also keine räumliche Distanz, da wird er wohl kaum in Versuchung geraten, mit einer anderen Frau anzubändeln. Aber wenn er allein auf Geschäftsreise ist, dann schon eher räumliche Distanz. Dann erst kann man von Treue sprechen, wenn er seiner Frau treu bleibt. Oder die zeitliche Dimension, wenn Herr Mustergatte nur für ein paar Stunden von seiner Frau getrennt ist, das wäre lächerlich, dann seine Treue hervorzuheben. Aber wenn er beruflich für ein ganzes Jahr ins Ausland muss, dann ist das schon eher ein Prüfstein für seine Treue. Zeitliche Dimension. Treue hat mit viel Zeit und viel Raum zu tun. Und zwischen Jesus und uns und dem Hochzeitsfest ist viel Zeit und viel Raum. Wir sind auf der Erde, Jesus ist im Himmel. Da ist Treue gefragt. Wir leben hier und warten, die Gemeinde Jesu wartet schon 2000 Jahre auf seine Rückkehr. Eine riesige Zeitspanne, da ist Treue gefragt. Ich muss immer lachen, wenn die Franzosen vom Frühstück reden. Die sagen ja Déjeuner. Jeûner heißt Fasten und Déjeuner, Frühstücken, heißt eigentlich Entfasten, das Fasten brechen. Das klingt, als hätten die Franzosen sozusagen über Nacht gefastet, fast als hätten sie es nicht ausgehalten, die Nacht ohne Essen, ja, als wäre das eine Leistung, dass man sich sozusagen schlafen legt und nichts isst. Dabei merkt man von seinem eigenen Verzicht ja gar nichts, von dieser Fastenleistung. Aber jeden Morgen brechen die Franzosen das Fasten, wenn sie Déjeuner machen. Aber natürlich, wir reden von Fasten ja nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe gefastet zwischen Frühstück und Mittagessen. Da würde ich ja sowieso nichts essen. Fasten ist erst, wenn ich einen längeren Zeitraum auf Essen verzichte. Und genauso ist das mit der Treue. Man redet nicht von Treue, wenn man eine Minute allein war, sondern man redet von Treue, wenn man es 2000 Jahre ohne Jesus ausgehalten hat, also ohne ihn zu sehen und trotzdem ihm die Treue gehalten hat. Und wenn er weit weg ist und ich trotzdem mich an ihn halte. Unsere Treue zu Jesus bewährt sich gerade daran, dass wir räumlich von ihm getrennt sind und dass wir schon so lange auf ihn warten müssen. Also das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Verlobte von Jesus, ihm die Treue zu halten. Und wenn wir ihn lieben und wenn wir daran denken, dass er uns liebt und was er alles aus Liebe für uns schon getan hat, dann wird uns das nicht schwerfallen. Und jetzt gibt es noch einen dritten, letzten Aspekt, das haben wir dann ganz rasch, der speziell mit diesem Bild von der Verlobung hervorgehoben wird. Nämlich der, wir sind noch nicht am Ziel. Die Hochzeit steht noch aus. Der Bräutigam hat seine Braut noch nicht in sein Haus geholt. Man könnte ja denken, wenn die Verlobung damals rechtlich gesehen dasselbe bedeutete wie Eheschließung, dann könnte die Bibel doch einfach von Gott als Mann und von der Gemeinde als seiner Frau reden. Stattdessen redet die Bibel ausdrücklich von Gott als Bräutigam und von uns als Braut. Und damit will sie uns eben darauf stoßen, dass das Ziel noch nicht erreicht ist. Jesus hat sich zwar an uns gebunden und wir haben uns an Jesus gebunden und doch sind wir in gewisser Weise noch voneinander getrennt. Er ist bereits im Himmel, wir sind vorläufig noch auf der Erde. Aber weil das so ist, warten wir sehnsüchtig auf den Tag, an dem er seine Braut zu sich holen und Hochzeit mit ihr feiern wird. Ich glaube, es gibt kein Bild auf dieser Welt, das so geeignet ist, das Warten auf Jesus auszudrücken, wie eben dieses Bild vom Verlobtsein. Wer von euch je Braut oder Bräutigam gewesen ist, der weiß, was Warten heißt. Und er kennt die Sehnsucht und er kennt die Vorfreude. Das ist das beste Bild für das, was sich eigentlich in unseren Herzen abspielen sollte, wenn wir an Jesus denken, den Bräutigam der Gemeinde. In 1. Petrus 1, Vers 8 steht Folgendes. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Da haben wir alles eigentlich ausgedrückt von diesem dritten Punkt. Petrus spricht von der Trennung, die immer noch besteht. Er spricht von Liebe und Vertrauen trotz dieser Trennung. Und er spricht von der unbeschreiblichen Vorfreude auf das, was kommt. Besser kann man diesen Zustand, in dem sich die Gemeinde, die Braut von Jesus befindet, eigentlich gar nicht zusammenfassen. Wir warten auf eine Hochzeit. Wir warten auf ein Fest. Vor uns liegt eine Riesenfreude und das ist jetzt schon unsere Vorfreude. Und da lese ich Ihnen jetzt noch diese wunderschöne Stelle aus Offenbarung 19, Vers 6 bis 8. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das Beste kommt noch. Das Wichtigste ist bereits geschehen. Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Das ist das Wichtigste. Aber das Beste, das Schönste, das steht noch aus. Und worin besteht dieses Schönste und Beste? Nicht in einem Festessen, nicht in Goldschmuck, nicht in prächtigen Hochzeitsgewändern, sondern in der endgültigen, nie mehr aufzulösenden Gemeinschaft mit Jesus. Wissen Sie, dann und erst dann ist es wirklich ein echter Treuebund von beiden Seiten. Bisher war nur Gott völlig treu. Unsere Treue war immer wieder durch Sünde in Frage gestellt, aber Gott ist uns treu geblieben. Dann, wenn wir an dem Hochzeitsfest sind, wird nichts mehr Braut und Bräutigam trennen. Dann werden wir Jesus sehen. Dann dürfen wir mit Jesus sprechen. Und das für immer in seiner unmittelbaren Nähe zu sein, das ist die Erfüllung aller unserer Zukunftserwartungen. Das wäre es eigentlich. Ich möchte mit zwei Versen aus der Offenbarung schließen. Auch aus der Offenbarung, weil das ist einfach dieser tolle Ausblick von Verlobung zu Hochzeit. Der eine Vers, der steht gerade dort im Kapitel 19, ist direkt danach, nachdem dieser Lobgesang, dieser Jubel auf die bevorstehende Hochzeitsfeier angekündigt wurde. Da heißt es, der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Glücklich, wer eingeladen ist. Mit anderen Worten, Glücklich, wer zur Braut des Lammes gehört. Wir empfinden das gegenwärtig manchmal gar nicht so als ein Riesenglück. Christsein kann in Nöte stürzen. Christsein kann Spott nach sich ziehen. Oder manchmal noch viel Schlimmeres, Verfolgung und Gefängnis, Misshandlung und Tod. Erst gestern kam die Nachricht, dass 8 Ärzte einer christlichen Missionsarbeit in Afghanistan von den Taliban erschossen wurden, kaltblütig aus einem Hinterhalt. Christliche Ärzte angeblich erschossen, weil sie Bibeln bei sich hatten. Das kann passieren, wenn man als Christ auf dieser Erde lebt und die Verlobte von Jesus ist. Und trotzdem sagt der Engel, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Das Fest im Himmel wird uns alle Schwierigkeiten hier auf der Erde vergessen lassen. Wir warten nicht umsonst auf Gott und auf dieses Fest. Auf diese Worte ist Verlass, sagt der Engel. Denn es sind Worte Gottes. Das sind die Worte des Bräutigams, der seiner Verlobten die Treue hält. Und wir vertrauen ihm, auch wenn die Gegenwart manchmal alles andere als rosig aussieht. Und der andere, letzte Vers, der steht ganz am Schluss der Offenbarung. Und der handelt nochmal von der Braut. Und deswegen stelle ich den jetzt hier ans Ende. Kapitel 22, 17 und 20. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Komm, das ist nicht der Ruf an andere Menschen, komm doch auch zu Jesus. Das ist der Ruf an den Bräutigam. Komm, Herr Jesus. Die Braut ruft, Bräutigam, komm doch schnell, ich kann es nicht mehr erwarten. Die Verlobte ruft ihrem Verlobten zu, komm doch bald. Und da ruft noch jemand mit der Verlobten zusammen. Haben Sie darauf geachtet? Der Geist Gottes und die Braut, die rufen miteinander. Der Heilige Geist, der ruft mit. Ohne den Heiligen Geist könnte die Braut gar nicht so rufen. Ohne den Heiligen Geist würde es die Braut ja gar nicht geben. Da gäbe es keine neutestamentliche Gemeinde. Ohne Heiligen Geist keine Wiedergeburt und folglich keine Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist würden wir Jesus nicht herbeisehnen. Wir würden ihn so weit wie möglich fortwünschen, denn er kommt ja auch als Richter. Ohne den Heiligen Geist würden wir nicht als Erlöste vor Jesus stehen, sondern müssten uns vor seinem Gericht zuteil zu Tode fürchten. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, dann weckt er in uns die Sehnsucht zu Jesus, nach Jesus, die Liebe zu ihm, die Sehnsucht nach seiner Nähe. Und der Heilige Geist schenkt uns schon hier auf der Erde immer wieder eine Kostprobe von der Herrlichkeit des Himmels, bis uns schließlich keine Gegenwart mehr richtig schmeckt und bis keine sonstigen Herrlichkeiten uns mehr blenden können und bis kein Wohlleben hier auf der Erde uns mehr einschläfert. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist der Ruf der Verlobten an ihren Bräutigam. Das soll der Ruf der Gemeinde Jesu sein, bis er kommt. Das soll unser ganz persönlicher Ruf sein, unsere Sehnsucht, unsere Erwartung. Und die wird erfüllt werden. Dafür hat sich Jesus verbürgt, als unser Verlobter, als unser Ehemann. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass das alles deine Idee war und dass alles das von dir ausgegangen ist. Wir hätten die Idee nicht gehabt, wir hätten die Kraft nicht gehabt, zu dir zu kommen. Aber du hast uns so lieb gehabt, dass du zu uns kamst und alles vorbereitet hast, alles getan hast, damit wir in diese denkbar enge Verbindung mit dir treten können. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dich zu unserem Ehemann gemacht hast, dass du uns als deine Frau erwählt hast, uns als Gemeinde, deine Gemeinde weltweit. Danke für diesen großartigen Plan und danke, dass du uns die Treue hältst und uns lieb hast, bis du zurückkommst. Und wir möchten von dir lernen und ebenfalls dir die Treue halten und dich lieb haben mehr als alles andere. Ich bitte auch, dass wir einander dazu ermutigen und anspornen und uns gute Vorbilder sind. Und dass wir unser Herz nie an etwas anderes hängen als an dich. Du allein bist es wert und du allein bist unser ganzes Glück. Amen.